Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen eine globale Stabilisierung der Finanzmärkte mit einer Fortsetzung der Erholung auch an der Wall Street. Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an. Auch ein Signal, dass hier ein bisschen Ruhe in die Märkte einkehrt. Der Tech-Sektor und die Banken führen die Gewinnerlisten an der Wall Street an. Selbst die Aktien von First Republic tendieren heute Morgen freundlich. Ansonsten haben wir Analystenkommentare zu Vornado Realty von Goldman Sachs, eine Verkaufsempfehlung, während die Aktien von Kilroy Realty zum Kauf empfohlen werden. Im Tagesverlauf gibt es eine Analystenkonferenz bei Adobe, Ergebnisse von Nike nach dem Closing und der CEO von Nvidia wird sich heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu Wort melden. Wir sehen heute Morgen eine Stabilisierung bei den Banken. Selbst die Aktien der First Republic Bank tendieren heute Morgen freundlich. Wir haben den Tech-Sektor weiter im Auftrieb, also ein bisschen mehr Stabilisierung an der Wall Street. Sehen wir im Übrigen auch daran, dass die Renditen der Staatsanleihen nach dem deutlichen Rückgang der letzten Tage jetzt wieder ein bisschen Auftrieb haben. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte am Mittwoch liegt jetzt bei knapp 80%, ändert aber nichts daran, dass der Kapitalmarkt bis Jahresende Zinssenkungen einpreist. Wir liegen jetzt bei 4,15% Leitzins zum Jahresende. Ja, die Notenbanktagung wird nochmal sehr spannend. Was wird Jerome Powell machen in Sachen Bilanz der amerikanischen Notenbank, die seit Ende 2021 um 1,3 Billionen Dollar reduziert wurde und innerhalb von 1,5 Wochen um über 400 Milliarden Dollar gestiegen ist? Das ist eine sehr rege Debatte, die bei uns aktuell an der Wall Street geführt wird. Morgan Stanley im Lager der Skeptiker, JP Morgan eher im Lager der Optimisten. Schaut euch die Grafik hier mal an. JP Morgan spricht also davon, dass das, was wir aktuell erleben, die Ausweitung der Bilanz durchaus mit einer quantitativen Lockerung mit QE zu vergleichen sei. Wir sehen das hier mal in Blau dargestellt, die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Laut JP Morgan ein Anstieg von knapp 450 Milliarden Dollar innerhalb von 1,5 Wochen. Und hier sehen wir nochmal die Korrelation zum S&P 500. Und JP Morgan betont, wenn man vergangene Maßnahmen, QE-Maßnahmen mal anschaut, im Jahr 2008, 2010, 2012 und 2020, dann ging es 6 Monate später oder innerhalb der nächsten 6 Monate erstmal deutlich bergauf. Der Nasdaq konnte im Schnitt 19% zulegen und der S&P 11%. Und die Gewinnerliste wurde angeführt, meistens von den Big-Tech-Unternehmen und von den sogenannten diskretionären Branchen, ne, also Einzelhandel zum Beispiel, Zeug, das man normalerweise nicht braucht, dass man sich halt leistet sozusagen, discretionary. Das sind die beiden Sektoren, die normalerweise profitieren. Auch deshalb im Big Tech-Sektor, weil der relativ rezessionsresistent sei. Diese großen Konzerne wie Microsoft haben die Möglichkeit, höhere Preise leichter zu verteidigen und die Umsätze sind dementsprechend im Branchenvergleich zu anderen Sektoren stabiler. Nochmal, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Nvidia machen zusammen etwa 44% der Marktkapitalisierung des Nasdaq aus. Also, für JP Morgan ist das, was wir aktuell erleben, die Ausweitung der Bilanz, also klassisches QE, während Morgan Stanley betont, dass diese Ausweitung der Bilanz im Prinzip die Liquidität der Banken sichert. Das sei richtig, aber die Banken verkaufen ja nicht ihre Anleihen, die sie halten, an die US-Notenbank, sondern hinterlegen diese Anleihen als Sicherheiten. Das heißt also, dass dadurch die Banken jetzt nicht mehr Raum haben, die Expansion voranzutreiben, also die expansive Geldvermehrung, die wundersame Geldvermehrung voranzutreiben. Denn letztendlich gesehen baut man den Leverage in der Bilanz auf durch die Kredite, die man von der Notenbank nimmt. Also sagt Morgan Stanley, dieser Trade, dieser Gedanke, dass das, was wir jetzt erleben, QE sei eine Finte. Und das Risiko, dass die Kreditnachfrage erheblich abkühlen wird, dass wir also einen Credit Crunch sehen werden, überwiegt. Darauf sollten sich Investoren fokussieren, statt sich darüber zu freuen, dass QE, wie JP Morgan es tut, für generell höhere Assetpreise spricht. Also rege Debatte bei uns heute. Ganz interessant ist die aktuelle Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern im März. Und hier schauen wir uns, hier sehen wir das mal. Wir sind jetzt so bearish im März gewesen, wie seit langer Zeit nicht mehr, wie Anfang 2023 nicht mehr, um genau zu sein. Also so lange her ist es jetzt nicht. Aber interessant ist, dass wir damit laut der Bank of America, was Pessimismus betrifft, nahe an den Tief sind normalerweise. Also wenn man sich die letzten 20 Jahre mal anschaut, wo war maximal Pessimismus? Und wir sind jetzt wieder an diesen Niveaus angelangt. Und die Bank of America sagt, das ist jetzt nicht die Hausmeinung der Bank of America, weil die Bank of America zwar sagt, wir kriegen eine temporäre Rallye, aber die sollte man verkaufen. Bottom line ist so die Bank of America, Pessimismus ist jetzt so ausgeprägt im historischen Vergleich, dass 3.800 im S&P den Boden darstellen sollte mit einer Rallye des Index bis auf 4.100. 4.200 Punkte, ist also im Prinzip die gleiche Range, die wir seit Monaten sehen, 3.800 unten, 4.100 bis 4.200 oben. Und man sagt also, das Ausmaß an Pessimismus ist zu stark ausgeprägt. 51% der befragten Fondsmanager gehen jetzt davon aus, dass das globale Wachstum in den nächsten 12 Monaten nachlassen wird. 84% sagen, dass die Inflation in den nächsten 12 Monaten an Dynamik verlieren wird und 88% glauben, dass wir in den nächsten 12 Monaten eine Stagflation sehen werden. Was die Zinspolitik betrifft der Vereinigten Staaten, gehen jetzt 6 von 10 befragten Investoren davon aus, dass wir in den nächsten 12 Monaten Zinssenkungen sehen werden. Und nochmal, die Bank America sagt, basierend auch rein auf diesen Sentiment-Indikatoren, spricht einiges dafür, dass wir hochlaufen werden. JP Morgan übrigens auch, finde ich, ein ganz interessanter Hinweis. Die schauen sich die Volatilität an, die Vola auf der Anleiheseite und auf der Aktienseite. Und hier heißt es auch, dass mit quasi der Rückkehr der Ruhe im Bankensektor die Volatilität erstmal zurücklaufen sollte, was den Markt stützen sollte. Nochmal, die Frage ist, wie lange wird ein solcher Rücklauf andauern? Und es ist aktuell wirklich eine Glaubensfrage. Sind wir noch im Bärenmarkt? Sind wir schon in einem Bullenmarkt? Bank America, Morgan Stanley und eigentlich auch JP Morgan, Marco Kolanovic hatte ja gestern erst gewarnt, insbesondere vor Big Tech Aktien. Jetzt sagt ein anderer Kollege bei JP Morgan, Big Tech müsste sich im Rahmen von QE doch sehr gut schlagen. Also man ist sich noch nicht mal im eigenen Haus sicher. Ja. Für mich, finde ich, sind diese Informationen vor allen Dingen wichtig, weil man sich selbst eine Meinung bilden kann. Ne? Also selbst wenn man sich im Haus nicht einig ist, allein die Argumentation, die Debatte, die geführt wird, kann für einen selber beim eigenen Agieren der in Sachen Geldanlage viele Fragen beantworten. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Nike und wir haben heute um 11 Uhr meiner Zeit, 16 Uhr eurer Zeit, eine Rede des CEOs von Nvidia bei der GTC-Konferenz. Die Aktie könnte also heute Nachmittag nach 16 Uhr eurer Zeit durch diese Rede mit beeinflusst werden. Und wir haben einen Analystentag heute bei Adobe. So viel also zu den Ereignissen, die heute noch anstehen. Um 15 Uhr werden noch die Verkäufe länger existierender Häuser gemeldet für den Februar. Kleine Randnotiz, nicht so wahnsinnig ausschlaggebend heute für den Handelsverlauf. Was allerdings durchaus ausschlaggebend ist, sind mal wieder die vielen Schlagzeilen im Bankensektor. Ich fange mal an mit der First Republic Bank, die gestern sich halbiert hat. Heute Morgen haben wir die Aktie wieder 20% im Plus. Gestern Nachmittag wurde bereits vom Wall Street Journal berichtet, dass Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, quasi Gespräche führt, leitend führt mit den Großbanken, die sich bereit erklärt haben, 30 Milliarden Dollar quasi als Kundeneinlagen einzuschießen in der First Republic Bank. Das hat der Aktie nicht wirklich geholfen. Die Ratingagentur S&P hat die 11th größte Bank des Landes trotzdem weiter in den Junk-Status abgestuft. Und heute findet ein Treffen statt in Washington der Großbanken. Da wird Jamie Dimon auch mit vertreten sein und durchaus denkbar, dass hier heute also weitere Maßnahmen gemeldet werden. Zur Debatte steht, die 30 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen, die geleistet wurden, umzuwandeln quasi in eine Art Kapitalspritze, in Equity also. Das muss man als Börsianer allerdings wirklich aufpassen. Wenn also diese 30 Milliarden tatsächlich gewandelt werden in, sagen wir, First Republic Aktien, basierend auf dem Aktienkurs, würde das bedeuten, dass über so etwa 2,3, 2,4 Milliarden neue Aktien ausgegeben werden, führt also in Folge zu einer massiven Verwässerung der bereits bestehenden Aktionärsbasis. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Ich hatte noch gesagt, Guys, ich würde jeden Bankwert anfassen, nur einen nicht. Und das ist die Credit Suisse, weil man da sein letztes Hemd verlieren kann. Genau das ist passiert. Und das darf man bei First Republic auch nicht unterschätzen. Hier werden keine Übernahmen gemacht, die die Aktionäre quasi des Unternehmens, das übernommen wird oder das oder das Kapitalspritzen erhält, indem man jetzt den großen Deal macht und sich die Börsianer freuen können. Das sind Deals, bei denen es zu einer massiven Verwässerung der bestehenden Aktionäre kommt. Also Vorsicht, die Aktie ist trotzdem heute 20% auf der Gewinnerseite. So, das ist die eine Meldung. Und wir sehen bei den Regionalbanken eine schöne Erholung heute vor Handelsstart. Das ist der eine Aufhänger. Die zweite Debatte, die jetzt in Washington geführt wird. Bloomberg berichtet, dass das Finanzministerium und das Weiße Haus prüfen zurzeit Möglichkeiten, wie die FDIC-Einlagensicherung die Garantie für Kundeneinlagen anheben kann, ohne Zustimmung des Kongresses. Die Kundeneinlagen sind ja eigentlich nur garantiert bis $250.000. Also hier werden mal wieder kreative Möglichkeiten gesucht. Wie kann man die Zustimmung des Kongresses umgehen? Und tatsächlich gibt's wohl die Möglichkeit, dass quasi das Finanzministerium die Sondersituationen, die Sondermöglichkeiten da nutzen kann. Das ist der sogenannte Exchange Stabilization Fund, der in Zusammenarbeit mit der FDIC-Kundeneinlagen umfangreicher versichern könnte. Ist dieser Bericht wirklich hilfreich? Ich würde mal sagen, dass wir zum einen viel zu früh sind, um so etwas tatsächlich zu genehmigen. Das wäre möglicherweise eher ein Zeichen von Panik. Und der zweite Faktor, und ich glaube, das ist der wichtigere Faktor, den Kongress zu umgehen. Im Umfeld, in dem man die Republikaner quasi an Bord bringen muss, um die Schuldendecke anzuheben, darüber wird ja gar nicht mehr gesprochen, letztendlich gesehen, aber wird es hier dann spätestens bis September oder August, September muss hier eine Lösung gefunden werden. Wenn man jetzt einfach den Kongress umgehen würde, ne, würde ich mal sehr stark davon ausgehen, dass die Republikaner hier nicht besonders hoch erfreut sein würden. Und die Verhandlung um die Anhebung der Schuldendecke könnte dadurch erschwert werden. Mal abgesehen davon, dass das Anzapfen dieses Exchange Stabilization Funds natürlich auch die Kassen des Finanzministeriums strapaziert. In anderen Worten, wir sind im Streit um die Schuldendecke und das Finanzministerium finanziert schon aus Sonderkassen aktuell den Staat. Und wenn die jetzt noch mehr strapaziert werden, kann es durchaus bedeuten, dass es um die Finanzen der USA schneller enger aussieht, als der Markt zurzeit denkt. Also das klingt erstmal nach, oh guck mal hier, toll, die machen wieder was und so und Stabilisierung und tratrullala, aber man muss hier etwas genauer hinschauen. Ich meine, das ist immer wieder erstaunlich, ne? Also statt den Patienten wirklich endgültig zu heilen, sucht man immer, guck mal wo, das können wir eigentlich nicht machen, aber klebt doch mal das eine Pflaster drauf und so. Ja gut, ich meine, das Bein muss zwar amputiert werden, aber mach mal ein Pflaster drauf, das bringt ein bisschen Ruhe ein, sieht erstmal ganz gut aus, ja? Aber man muss hier wirklich genau hinschauen. Ich finde die viel smartere Debatte, die heute geführt wird, und das berichtet die Financial Times, ist die grundsätzliche Frage, ob letztendlich die Bilanzierungsmethoden der Banken geändert werden müssen. Und ich finde, da greift man dann tatsächlich ins eigentliche Problem ein. Denn wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Die Tatsache, dass die Banken quasi die Kundeneinlagen, wie es üblich ist bei Banken, investieren in Staatsanleihen und die Notenbank zu stark die Zinsen angehoben hat im Umfeld der Inflation, das hat extreme Verwerfungen verursacht in den Bilanzen. In anderen Worten, die Banken müssen ja die Staatsanleihen, die sie halten, eben überwiegend zu Paritätswert ausweisen. Also in anderen Worten, eine Anleihe ist 100% wert, weil die Bank sagt, wir halten sie bis zum Enddatum, also garantierte 100%. Aber tatsächlich, Mark-to-Market bewertet, wenn die Zinsen steigen, dann sinkt der Wert von Anleihen, dann sind die Anleihen halt in Wirklichkeit viel weniger wert. So, und jetzt fängt also die Grundsatzdebatte an, und ich finde die Debatte vollkommen richtig, dass die Banken von vornherein alle gehaltenen Staatsanleihen und hypothekenbesicherten Anleihen, was auch immer sie in den Bilanzen haben, immer zum Marktwert bewerten müssen. Das würde wesentlich mehr Transparenz reinbringen. Das würde auch mehr Stabilität in das System reinbringen, würde im aktuellen Umfeld aber eben bedeuten, dass der ganze Schaden, der jetzt entstanden ist, auch erstmal sichtbar wird. Aber der Schaden wird durch die neuen Liquiditätsmaßnahmen der Notenbank ja bedingt mit aufgehoben. Die Banken werden mit Liquidität versorgt. Wir wissen, da ist ein Problem. Und vor allen Dingen, ich meine, look, weißt du, der Kumpel sagt, du Markus, du, ich habe dort deine Frau mit dem Nachbarn gesehen und so. Ich weiß auch nicht, du, also haben die was miteinander? Ja, das ist so dieses unwohle Gefühl. Also irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also ich würde schon ganz gerne wissen, ob meine Frau was mit dem Nachbarn hat. Ja, wenn das Kind auf einmal wie der Nachbar aussieht, würde ich mich nicht drüber freuen. Ne? Also von daher, also mehr Transparenz wäre doch eigentlich ganz gut. Ne? Und das würde auch das System insgesamt mehr stabilisieren. Finde ich eine sehr sinnvolle Debatte hier letztendlich. So, und damit hake ich das Thema mal ab. Wir haben heute die Notenbanktagung in Australien. Und beziehungsweise hatten diese Notenbanktagung. Wir haben die Notenbanktagung von Australien, wird die meisten von euch eh nicht interessieren, aber nur am Rande bemerkt. Man geht davon aus, dass der Zins unverändert bleibt und wir haben Reuters, die erneut über Lagarde berichten. Ich meine, wir haben schon Dienstag, die Aussagen sind vom Montag, eigentlich nichts Neues mehr, aber hier wird nochmals betont, dass die jüngste Volatilität am Kapitalmarkt das Finanzumfeld ohnehin straffen, also ein Teil der Arbeit der EZB leisten, ist im Prinzip nochmal der Hinweis, dass die Notwendigkeit, aggressiv die Zinsen anzuheben, erstmal nachgelassen hat. Und jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben heute Tesla im Fokus. MarketWatch berichtet, dass Tesla im Februar in Europa die Marktanteile ausweiten konnte. Und man mag es kaum glauben, die Ratingagentur Moody's stuft jetzt endlich, es hat Ewigkeiten gedauert, endlich wird also die Bonität von Tesla mal aufgestuft auf Investment Grade. Die Verbindlichkeiten von Tesla werden jetzt also nicht mehr als Müll, als Junk eingestuft. Moody's hat hier endlich reagiert. So, eine eher traurige, aber nicht wirklich überraschende Nachricht. Volkswagen, jawohl, baut für die Scout-Marke für 2 Milliarden Dollar eine EV-Fabrik und zwar nicht in Deutschland, sondern im US-Bundesstaat South Carolina mit dem Hinweis, dass die Incentives, die die US-Regierung hier bietet, den Bau einer solchen Fabrik in den Vereinigten Staaten ausgesprochen sinnvoll macht. Ne? There is no better time to build a factory in America, heißt es. Und einmal mehr schwimmen uns also hier aus Europa die Fälle davon durch die zugegebenermaßen sehr umstrittenen Maßnahmen der USA. Aber so ist es halt. Ne? Zu guter Letzt macht ein Land das, was es für sich selbst als sinnvoll hält. Und die USA winken hier mit einem Scheck, dass das andere nicht gefällt. Das stört die Vereinigten Staaten nicht. Übrigens macht es China nicht anders. Und von daher also ja, baut hier VW jetzt mal ein schönes, großes Werk. So, TikTok meldet, dass man mittlerweile 150 Millionen monatlich aktive Nutzer in den USA hat. 2020 waren es noch 100 Millionen. Das ist so ein bisschen der Hinweis, dass ein eventueller Verbot von TikTok in den USA, da steht ja zur Debatte, am Donnerstag wird der CEO von TikTok vor dem Kongress auftauchen. Das wird jetzt die Wähler in den USA nicht unbedingt glücklich machen. Jetzt sind wahrscheinlich viele dieser Wähler nicht volljährig, dürfen vielleicht gar nicht wählen, aber nichtsdestotrotz, so einfach ist das dann zu guter Letzt auch nicht. Ganz interessant sind Kommentare heute Morgen zu dem Immobiliensektor. Und zwar stuft Goldman Sachs Vornado Realty erstmals, so ist es richtig, die Aktie mit Verkaufen ein, Kursziel $12. Wir haben Kilroy Realty, die zum Kauf empfohlen werden mit einem Kursziel von $41. Die Details dazu findet ihr bei Koch Insights. Amazon, dazu äußert sich heute Morgen die City mit einem Kursziel von $145. Gestern wurde ja gemeldet, dass Amazon nochmals 9.000 Stellen streicht oder insgesamt dann 27.000 Stellen seit November. Bernstein äußert sich zu SAP, hebt das Kursziel auf $154 an. Und bei PDD, die Aktie stand gestern deutlich unter Druck, das Ergebnis war unter den Erwartungen. Und die App wird jetzt, also wo habe ich die Meldung, das graben wir es nochmal aus hier, die App von PDD wird bei Google Play im Google Play Store suspendiert aufgrund von Malware-Issues. Die Aktie, das Kursziel bei der HSBC sinkt auf $115, aber der Wert wird weiter zum Kauf empfohlen. Und Morgan Stanley äußert sich zu Harley Davidson. Harley the best! F the rest, we all know it. Jawohl, ja, schon in meinen jungen Jahren, ne? Wenn die Frau mal erlauben würde, dass ich mir ein Motorrad kaufe. Aber ich verstehe es ja, ne? Also ist es auch ein gutes Signal, dass meine Frau nicht will, dass ich Motorrad fahre, ne? Weil anscheinend hat sie an meinem Leben noch Interesse. Das ist immer ein gutes Signal. Ich darf mich noch sicher fühlen in meiner Ehe. Das Kursziel jedenfalls $50. Die Aktie wird auf Kaufen aufgestuft bei Morgan Stanley. Großes Haus natürlich und dementsprechend dürfte die Aktie auch davon profitieren. So, wir haben morgen Professor Sascha Steffen bei uns um 19 Uhr eurer Zeit. Professor Steffen von der Frankfurt School of Finance, ein echter Kenner der Bankenszene, der auch schon im August vergangenen Jahres in einer Studie davor gewarnt hat, dass ein zu aggressives Bremsen der Notenbank und eine Reduktion der Bilanz für sehr starke Verwerfungen sorgen kann im Bankensektor. Und erstaunlicherweise, ich habe mir die Studie gestern Abend noch durchgelesen, hat er schon im August davor gewarnt, dass die SVB, die Silicon Valley Bank, hier angeschlagen sein könnte und Probleme verursachen könnte. So kam es jetzt auch. Wir haben einen Livestream mit ihm und mir kommt es bei diesem Livestream vor allen Dingen darauf an, eure Fragen live zu beantworten. Ich werde natürlich moderieren, wie sich's gehört, aber Sascha Steffen steckt extrem tief im Thema drin und ich weiß, dass das Thema zum einen sehr komplex ist. Ihr merkt das in meiner eigenen Berichterstattung. Auch ich bin kein intensiver Kenner von Bankbilanzen. Das ganze Thema der Tier-1-Anleihen und der Verwerfungen bei der Credit Suisse, was ist da eigentlich genau passiert, was ist passiert bei den US-Banken, welche Konsequenzen hat das eigentlich und welche Maßnahmen, die hier die Regulatoren ergriffen haben, reichen die bereits aus? Wir werden also ein Deep Dive machen morgen und ich werde viele, viele Fragen von euch mit reinnehmen. Dieser Stream ist vor allen Dingen für euch gedacht. Wir werden also Frage und vor allen Dingen Antwort stehen für euch. Professor Steffen ist aktuell hier bei der NYU School of Business und ist hier seit einigen Monaten dabei. Er kommt morgen zu mir ins Studio, wird also live dabei sein und wir machen für euch einen Stream dazu, bevor dann kurz vorm Wochenausgang am Donnerstag auch der Beitrag mit Denise Schull laufen wird zum Thema Psychologie und Trading. In dem Sinne wünsche ich euch heute einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.